Herzlich willkommen in der Radetzkystraße 1 in Hohenems. Hier entsteht in der alten Villa Ivan und Franziska Rosenthal das Literaturhaus Vorarlberg. Mein Name ist Frauke Kühn und hier im Podcast treffen Daniela Egger und ich uns einmal in der Woche für eine Viertelstunde mit ganz unterschiedlichen Gästen. Das können Autorinnen und Autoren sein, aber auch Menschen, bei denen man auf den ersten Blick denkt, dass sie vielleicht gar nichts mit Literatur zu tun haben. Wir blicken gemeinsam mit Ihnen hinter die Kulissen der Literaturlandschaft und erzählen euch dabei auch vom spannenden Making-of unseres künftigen Literaturhauses. Schön, dass ihr dabei seid. Wir begrüßen euch und unseren heutigen Gast.
Liebe Christina, lieber mit dem Auto oder lieber zu Fuß?
Zu Fuß, auf jeden Fall und immer.
Herzlich willkommen, Christina Walker. Wir freuen uns so sehr, dass du heute hier bei uns zu Gast bist. Christina ist Autorin und Lektorin. Sie ist in Bregenz geboren, aber in Hart aufgewachsen. Sie lebt inzwischen in Augsburg, kehrt aber glücklicherweise immer mal wieder sehr verlässlich nach Vorarlberg zurück. Christina Walker hat bereits zweimal den Vorarlberger Literaturpreis gewonnen, 2007 und 2018. Dass da so viele Jahre dazwischen liegen, liegt daran, dass man, wenn man den gewonnen hat, sich 10 Jahre lang nicht bewerben darf. Nach 10 Jahren hat Christina Walker das dann wieder gemacht und hat prompt erneut gewonnen. Christina Walker ist Mitglied der Literatur Vorarlberg und zeichnet für 2 Herausgaben der V gemeinsam mit Andrea Gerster verantwortlich. Einmal für die Ausgabe Haben und Sein und für die Ausgabe, die erst ganz kürzlich erschienen ist, mit dem Titel Krise. Aktuell aber, Christina, ist dein Romandebüt Auto bei Braumüller entschieden. Und in diesem aktuellen Roman geht es um eine männliche Hauptfigur, die aus einem sehr bewegten Leben aussteigt, indem sie in ein Auto einsteigt. Magst du uns ein bisschen was zu dieser Hauptfigur erzählen und wieso geht die in ein Auto? Wieso zieht die sich nicht, wenn die eine Auszeit will, auf eine einsame Hütte zurück?
Die einsame Hütte wäre weiter weg. Das Auto steht vor der Tür. Der Protagonist, er heißt Busch, war früher Vertreter in der Buchbranche, war jahrelang unterwegs, hat hunderttausende Kilometer zurückgelegt und irgendwann eine Phobie vor dem Autofahren entwickelt. Dann stieg er zuerst um auf den Zug. Das hatte nicht die Wirkung, die er sich erhofft hat. Und dann ist er ganz ausgestiegen aus seinem Job, hat gekündigt, hat sich dann zuerst in die Wohnung zurückgezogen, wo er mit Frau und Sohn wohnt und hat dort auch festgestellt, hier findet er die Ruhe nicht, die er braucht. Und dann ist er in sein altes Auto gezogen, das im Hof steht, wo er mit seiner Familie wohnt, in einem Mietshaus. Und natürlich ist das eine Paradoxie. Ein Mann zieht in ein Auto. Das Auto fährt nicht mehr, es ist kaputt, es müsste für viel Geld repariert werden. Und es ist aber genau diese Paradoxie, die mich gereizt hat. Einer, der aussteigt, den Stillstand übt, im Automobil. Für uns ja schlechthin das Symbol für Bewegtheit, für Mobilität, auch für eine Art von Freiheit. Oder das bilden wir uns zumindest ein, dass das Auto ein Symbol für Freiheit ist. Bei Busch wird es zum Kokon für seinen Rückzug. Aber er stellt natürlich fest, alles um ihn herum bewegt sich. Seine Frau läuft vorbei. Sein Sohn, die Nachbarn, es ist jede Menge los im Hof und natürlich auch im Roman.
Deine Hauptfigur, der Buchvertreter Busch, zieht sich eben in dieses Auto zurück und du hast das eben schon angedeutet, das ist ja wirklich der ganz konsequente Rückzug oder der vermeintlich konsequente Rückzug auch von Frau und von Kind. Das mutet auf den ersten Blick sehr schräg an und auch sehr gefühlslos. Aber trotzdem ist es so, dass du deine Figuren sehr liebevoll darstellst und man ihnen als Leserin mit einem großen Verständnis begegnet. Ich glaube, das liegt vor allen Dingen daran, dass du in diesem Mikrokosmos Auto das Leben nochmal neu erfindest mit deinem Protagonisten. Zum Beispiel, wenn der Sohn ins Auto kommt und Vater und Sohn nicht Fußball, sondern Fingerball spielen. Ich glaube aber auch, dass es an den Dialogen liegt, wie die einzelnen Figuren miteinander in die Kommunikation und in den Austausch gehen. Also du erzählst uns diese Figuren sehr nahe, ohne ihnen je zu nahe zu treten. Das Gefühl, das da als Leserin zurückbleibt, ist, dass du deinen Figuren mit sehr viel Respekt und sehr viel Achtsamkeit gegenübertrittst. Ist das etwas, das dir beim Schreiben besonders wichtig ist? Und wenn ja, wie schaffst du es, das in deine Texte mit hineinzubetten? Oder ist das etwas, was einfach so beim Schreiben passiert, wenn du schreibst?
Also ich plane die Figuren nicht so en Detail vorher, die Dialoge sowieso nicht, das ergibt sich dann beim Schreiben. Ich fange jetzt noch mal kurz vorne an. Ja, er zieht sich auch zurück von Frau und Sohn, um seine Ruhe zu haben. Das mag herzlos wirken. Erstaunlicherweise werde ich auch ganz oft bei Lesungen darauf angesprochen, ist das nicht völlig verantwortungslos? Und dann sage ich, ja, es wäre natürlich im echten Leben, wäre es in gewisser Weise verantwortungslos, aber es handelt sich um ein Buch. Und Literatur darf auf die Spitze treiben, Literatur soll provozieren und Busch tut das auch, er provoziert. Und wie ich die Figuren gestalte, die gestalte ich mit der Geschichte, die wachsen quasi mit der Erzählung, die fortschreitet. Die plane ich nicht von vorne bis hinten durch, meine Figuren. Und ich muss immer dazu sagen, egal welche Geschichte, ich habe lauter Helden in meiner Geschichte. Ich mag sie alle, ich liebe sie alle und hoffe, dass sie ihren Raum bekommen, der ihnen zusteht und der ihnen gut tut, wo sie sich entwickeln können.
Diese große Liebe zu deinen Figuren ist tatsächlich das, was sich unglaublich kraftvoll herausliest aus deinen Texten. Wie sieht denn für dich du sagst, du planst deine Figuren nicht im Detail, sondern sie wachsen mit dem Stoff mit. Wie sieht denn für dich der optimale Schreibtag aus? Wann bist du, also gibt es bestimmte Dinge, die da sein müssen, damit du in den Schreibflow kommst?
Ein bisschen Ruhe und mein Laptop. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Ich bin ein Morgenmensch. Ich stehe gerne früh auf und setze mich dann gleich in der Früh hin, um zu schreiben. Das kann ich erfahrungsgemäß nicht den ganzen Tag machen. So nach 4 Stunden bin ich doch erschöpft. Das Hirn ist entsprechend müde. Dann pausiere ich meistens für diesen Tag, mache Organisatorisches. Einen Haushalt gibt es auch bei uns zu Hause, wie bei anderen halt auch. Und sammle wieder Ideen, mit denen ich am nächsten Tag weitermache. Ich höre eine Arbeitsphase gern mit einer Art Cliffhanger auf, nur für mich mit einem Anker, mit dem ich am nächsten Tag wieder andocken kann. Dann geht es gleich gut los. Und wenn ich den nicht habe, dann dauert es oft am nächsten oder übernächsten Tag, wenn ich wieder Zeit habe zu schreiben, dann dauert es manchmal ein bisschen länger. Aber wenn ich an einer Geschichte sitze, versuche ich die relativ konsequent, so konsequent es geht, fertig zu schreiben. Natürlich gibt es manchmal Durchhänger, wo man überlegt, wie soll es jetzt weitergehen? Die hatte ich zum Glück bei Auto kaum. Dann gibt es bei mir, ich habe auch noch einen Brotjob, leider immer wieder Unterbrechungen wegen Arbeitsaufträgen. Das kann ich mir noch nicht leisten, die jetzt alle abzusagen. Ich habe sie weitgehend reduziert auf einen Großauftraggeber. Aber dem auch noch Adieu zu sagen, das traue ich mich jetzt nicht.
Das heißt, wenn du sagst, du schreibst am liebsten konsequent durch, bedeutet das, dass es keine sogenannten Rework-Schleifen in der Phase des Schreibens gibt? Also steigst du am nächsten Morgen am besten wieder bei deinem Cliffhanger ein und schreibst von der Stelle weiter voran? Oder gehst du auch mal zurück und liest nochmal Passagen, die du vielleicht 1 oder 2 Wochen vorher geschrieben hast und gehst dann dort nochmal an die Arbeit, änderst was um, streichst was weg? Oder kommt diese Art von, ich sag jetzt mal, erstem Lektorat, erst wenn der ganze Text für dich einmal steht?
Das mache ich manchmal, dass ich nochmal zurückgehe und mir andere Dinge dazu notiere. Aber ich streiche selten was weg. Ich stelle dann einfach das Neue daneben und lasse es einfach mal ruhen, bis die ganze Geschichte fertig ist und schaue mir das dann, wenn die Geschichte fertig ist, von Anfang an nochmal an. Weil es ist oft so, man schreibt eine Geschichte fort und dann fällt einmal etwas ein. Und dann denkt man sich, das muss ich vorher verankern. Da muss ich vorher schon mal einen Hinweis setzen. Oder ich sollte die Person vielleicht vorher schon mal vorkommen lassen. Das macht man dann sozusagen im Lauf der Arbeit. Das notiere ich mir dann dazu in meinem Textdokument. Aber die richtige Überarbeitung, die kommt bei mir erst am Ende, wenn die Geschichte fertig ist.
Und passiert diese Überarbeitung dann in erster Linie durch dich oder ist das auch eine enge Zusammenarbeit dann mit einem Lektor oder einer Lektorin, jetzt gerade im konkreten Fall von Auto bei Braumüller?
Bei Braumüller ist jetzt im Lektorat nichts Großartiges mehr passiert. Also da große Veränderungen gab es da nicht mehr. Und wenn, dann gingen die von mir aus. Ich habe aber einige Rückmeldungen von anderen Verlagslektoren bekommen mit der Begründung, warum sie das Buch jetzt nicht annehmen. Und ich habe mir das sehr zu Herzen genommen.
Erzähl doch mal, Christina.
Ja,
warum?
Also ich nenne den Verlag jetzt nicht. Also viele waren das auch nicht. Ich habe von 2 inhaltliche Rückmeldungen gekriegt. Sonst gab es einfach die standardisierte Absage. Und eine Rückmeldung war für mich sehr wertvoll. Und zwar hat der Lektor angemerkt, dass ihm zu viele Dialoge im Buch sein. Und dann habe ich mir das nochmal angesehen und fand, er hat recht. Und er hat auch angemerkt, sie funktionieren nicht alle, diese Dialoge. Und daraufhin habe ich den ganzen Text nochmal durchgearbeitet. Und ich glaube, das hat dem Text sehr gut getan. Und ich bin diesem Lektor sehr dankbar. Wir haben uns dann auch im Nachhinein per E-Mail nochmal ausgetauscht. Und ich denke mal, Braumüller war jetzt einfach zuerst, aber wahrscheinlich, er hat sich sehr interessiert für die Figur und für die Geschichte. Wahrscheinlich hätte dieser Verlag am Ende das Buch dann auch angenommen.
Darf ich an der Stelle noch einmal nachfragen, wenn du sagst, er hätte angemerkt, die Dialoge funktionieren nicht alle. Kannst du uns kurz benennen, woran er das festgemacht hat oder woran du das dann im Nachhinein auch festgemacht hast, wenn du gesagt hast, er hat recht? Was war da, was nicht funktioniert hat?
Ich habe die Dialoge relativ schnell hingeschrieben. Das war oft wie so ein Schlagabtausch auf der Theaterbühne. Und das wirkt einfach nicht in einem literarischen Text. Ich musste das mehr einbetten in die Geschichte. Ich habe dann aus ganz viel, er sagt Doppelpunkt, sie antwortet Doppelpunkt, habe ich das fließender gemacht, habe aus der direkten Rede teilweise eine indirekte Rede gemacht und manches einfach in den Fließtext gepackt aus dieser Unterhaltung. Und so sind die Dialoge nicht so rausgekippt, so rausgefallen aus dem Verbund des anderen Textes. Sie waren viel besser eingebunden.
Bleiben wir noch eine kurze Frage lang bei Braumüller. Also dein Buch ist der Knallers, also optisch allein schon. Ja, man muss das jetzt mal so kurz beschreiben, weil unsere Zuhörerinnen ja jetzt das Buch nicht sehen können. Es hat einen knallgelben Einband, es wuselt vor Ameisen, die sowohl in die Mitte als auch aus der Mitte herauslaufen. In der Mitte ist ein großes schwarzes Loch mit dem Wort Auto. Wie ist es zu diesem Cover gekommen? Wer hatte die Idee dazu? Gab es Alternativen? Was hat den Ausschlag gegeben und warst du in diesen Entscheidungsprozess bei Braumüller mit involviert?
Ja, also Braumüller ist wirklich ein Autoren- und Autorinnenverlag. Man wird sehr eingebunden beim Lektorat und überhaupt bei der ganzen Buchproduktion. Und ich wurde natürlich gefragt, hast du eine Idee? Sag's uns bitte, gib uns ein paar Hinweise und die Grafikerin macht dann Entwürfe. Und ich gab 2 Tipps. Der erste hieß Katze und das wurde gleich abgebügelt. Nein, viel zu viele Katzen auf Covern. Und jetzt hat ja auch ein anderes Buch eines bekannten Vorarlberger Autors ja auch jetzt erschienen. Die Katze nicht nur auf dem Cover, sondern auch zum Helden. Also, es geht gar nicht. Mein 2. Vorschlag war Ameisen und das fanden die großartig. Und die Grafikerin hat das toll gelöst mit diesem Ameisenloch. Das hat ein bisschen was Psychedelisches. Braumüller bespricht diese Coverentwürfe auch mit ausgewählten Buchhändlern, um abzuklären, wie das ankommt im Buchhandel und natürlich dann auch bei den potenziellen Käuferinnen und Käufern. Und da gingen die Meinungen sehr auseinander. Die einen fanden, oh, psychedelisch, das lässt eher auf einen Thriller schließen und das ist es ja gar nicht. Und die anderen waren total begeistert. Und Der Verlag hat aber dann gesagt, nein, wir machen das, wir stehen jetzt dahinter. Und ich bin sehr zufrieden, mir gefällt es sehr gut, das Cover.
Ja, absolut. Also wenn man es einmal gesehen hat, vergisst man es nicht mehr. Und das ist ja auch schon ein etwas, was das Cover auch leisten soll. Ja. Und die Ameisen spielen natürlich auch thematische Rolle im Text. Die tauchen immer mal wieder auf. Also von daher ist man sehr im Epizentrum der Geschichte gleich durch diese visuelle Umsetzung.
Genau, die Ameisen sind die kleinen Haupthelden quer durch das Buch.
Der österreichische Literaturkritiker Stefan Gmünder hat neulich gesagt, es liegen zurzeit so viele Stoffe auf der Straße und er wundert sich, dass die deutschsprachigen AutorInnen kaum zugreifen. Liegen deine Stoffe auch auf der Straße oder woher bekommst du deine Inspiration?
Ja, aus meiner Umgebung, keine Frage, aus Beobachtungen, aus Gesprächen, im konkreten Fall Auto, stand die Inspiration gleichsam vor meiner Tür, weil bei uns im Hof und im Haus, in dem ich lebe, stand auch lange ein Auto und wurde nicht mehr bewegt. Über fast ein Jahr hat es Moos angesetzt und ich bin immer dran vorbeigelaufen und eines Tages dachte ich mir, da wohnt jemand, da setze ich wen rein, das ist eine Geschichte. Und also quasi die Inspiration vor der Tür ist nicht immer so, aber in diesem Fall war es mal so.
Ja, wunderbar. Christina, ich danke dir sehr herzlich für deinen Besuch und dieses tolle Gespräch und dass du heute mit Auto zu uns gekommen bist. Dankeschön.
Bitte, sehr gerne.
Radetzkystraße 1 ist der Podcast des Literaturhauses Vorarlberg. Ihr findet ihn auf unserer Website literatur.ist und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.